Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge geht es um Partizipation bei Veranstaltungen. Vor allem um Formen von Teilhabe, die über den Tag und über den Kongresssaal hinaus wirksam sind. Da liegt meiner Beobachtung nach einiges im Argen. Viel zu oft verpufft ein großer Aufwand an Zeit und Geld. Viele Business-Events könnte man streichen, ohne dass es jemanden auffallen würde. Teilnehmende zu Teilgebenden zu machen klingt gut, aber mit welchem Sinn und Zweck? Welche Methoden und Formate haben transformatives Potenzial? Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse könnten Eventdesigns besser machen, wenn man sie denn zu nutzen verstünde? Über diese Fragen möchte ich mit jemandem sprechen, für den Partizipation, die die Welt ein bisschen besser machen soll, ein Herzensanliegen ist. Dr. Thorsten Fremer hat Philosophie und Geschichte studiert, in verschiedenen Kommunikationsagenturen gearbeitet, bis er Mitbegründer und Gesellschafter von Clubhouse, Agentur für intelligente Kommunikation in Köln wurde. Herzlich willkommen, Thorsten.
Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich freue mich über deine Einladung und kleine Korrektur. Es heißt intelligente Live-Kommunikation. Ist insofern wichtig, weil wir ja über Veranstaltungen miteinander reden wollen.
Das ist eine wichtige Ergänzung. Ihr arbeitet in der Live-Kommunikation mit Unternehmen, die auch bekannt sind, mit Organisationen zusammen. Warum ist Partizipation für die wichtig? Oder warum ist sie für euch wichtig?
Okay, also, da muss ich selber anfangen, natürlich drüber nachzudenken. Ich glaube, erstmal ist sie für uns wichtig gewesen. Also ich habe das ja mit den Events vor 20 Jahren angefangen, vor 15 Jahren die Agentur gegründet. Und natürlich waren wir da in vielen Formaten dann sehr klassisch unterwegs. Und du hast natürlich schon immer gemerkt, dass es auf der einen Seite Ziele gab von Veranstaltungen. Wir wollen den Teilnehmenden, also insbesondere im Business-Kontext, dieses und jenes vermitteln. Die sollen so und so handeln. Die sollen vor allem meistens diese Wachstumsziele erreichen. Und dann wurden die Ziele erklärt und dann gab es Rückfragen und dann war es fertig. So, und dann stellte man natürlich generell erstmal fest, schwierig, das einfach nur zu sagen und dann machen die was. Wir müssen irgendwie zusammen darüber nachdenken. So ist es, glaube ich, damals entstanden, dass man natürlich anfing, auch über partizipative Formate nachzudenken. Aber auch noch ein bisschen naiv, ne? Dass man so auf so einer Ebene dachte, wenn die zusammen darüber nachdenken, wie sie das erreichen können, dann ist es schon besser. Und so fing man natürlich an mit partizipativen Formaten.
Was ist denn für dich konkret Partizipation?
Ja, das hätte ich am liebsten dich gefragt, weil du mich dazu eingeladen hast. Aber Partizipation ist natürlich erstmal gar nicht wertend, sondern ist ja nur so ein Wort, ne? Das heißt sowas wie Teilhabe, glaube ich, übersetzt oder teilhabend. Wenn ich im Event drüber nachdenke, dann hat das so zwei Dinge. Also das eine ist natürlich, dass ich, glaube ich, das, was ich selber mitdenke, mitentwickle und vielleicht mitgestalte, dafür auch eine andere Form von Verantwortung übernehmen kann. Also das gilt natürlich für jegliche Zusammenhänge, ob für Demokratie, ob für mein Viertel, ob für Event, ist, glaube ich, gar kein Unterschied. Habe ich es mitentwickelt, bin ich auch verantwortlich für das, was passiert. Also insofern scheint mir Teilhabe doch was sehr Sinnvolles zu sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich auch alles das, was ich mitentwickeln kann oder selber mitentwickelt habe, vielleicht auch im Unternehmenskontext insofern sinnvoll, da ich ja hinterher auch eine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufen soll zum Beispiel. Und wenn ich das sozusagen besser verstehe oder so noch Teil davon bin und sage, so und so ist das Thema geworden, das Produkt oder die Verkaufsstrategie oder das, was ich habe, dann kann ich das doch vielleicht auch viel besser erklären. Also das würde ich mal so sagen, idealerweise steht das dahinter. Mhm. Schwierig natürlich immer, es sind ja alle auch relativ bequem oder man will vielleicht gar nicht mitdenken, mitarbeiten, sondern man ist ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Ne?
Da hast du ein Stichwort vorweggenommen, was in meiner nächsten Frage sofort vorgekommen wäre. Es ist wirklich so, dass die Menschen so dieses originäre Bedürfnis haben. Ich möchte teilgeben, ich möchte etwas beitragen. Es gibt Theoretiker, die sagen das, und man müsste eigentlich nur die Hindernisse wegräumen und dann sind alle mit Feuer und Flamme dabei. Oder gibt es eben auch, was man ja im Alltag sehen kann, ganz viele Menschen, die ganz zufrieden sind, sich berieseln zu lassen, zu konsumieren und zu sagen, nee, ich beteilige mich an gar nichts.
Boah, ja, das sind wieder zwei, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Antworten, die da drin stecken. Das eine ist ganz klar, also oft, ich finde ja eine rezeptive Haltung manchmal auch schön. Es ist ja auch schön, sich abends, auch wenn nicht mehr so viele Fernsehen gucken, sondern da aktiver ihre Medien auswählen, ist es doch ganz schön, sich zurückzulegen oder ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen. Insofern ist natürlich eine gewisse Bequemlichkeit dabei, und da bin ich gerne drin. Und jetzt kommen wir, glaube ich, auf das, was so wichtig ist, dass das Ganze ohne Sinn oder ohne Gestaltungsmöglichkeit oder ohne Wirksamkeit oder nennen wir es Selbstwirksamkeit, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, gar nicht funktionieren kann. Und jetzt hast du die vielen Theoretiker eben angesprochen, die das behaupten, dass die Menschen das wollen. Und in der Tat, also wer in unsere Veranstaltungsbranche guckt, der hat ja in den letzten, ich glaube in den letzten 15 Jahren, haben alle immer überall in jeder Zeitung, auf jeder Agentur-Website geschrieben, Menschen wollen nicht mehr nur zuhören, die wollen mitmachen, die wollen mitdenken. Ich glaube, das haben alle so ein bisschen voneinander abgeschrieben. Oder man dachte, wir machen jetzt einfach partizipative Events, weil die das alle wollen. Und da kann man natürlich ganz klar sagen, dass Partizipation der Partizipation willen überhaupt nicht funktioniert. Weil wenn ich da an irgendwas mitmachen soll, wo ich A, vielleicht kein Interesse daran habe, also was mache ich mit? Das kann man für Events ganz deutlich sagen. Ich brauche auf jeden Fall ein eigenes Interesse und ich brauche aber auch das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und das, da sind wir, glaube ich, bei einem spannenden Punkt bei Partizipation, das hat einige Male sehr gut funktioniert, aber dann hat man doch oft, also zumindest in den Unternehmenskontexten festgestellt, das, was wir hier gerade so machen an partizipativen Formaten, also ihr kennt das ja, es gibt ja alles, ob es Fishbowl oder das oder diese ganzen standardisierten Teilhabeformate sind, die haben hinterher gar keinen Einfluss. Das ist auch nur so eine Übung, aber es verpufft wieder. Und dann ist es meines Erachtens keine echte Teilhabe. Ich würde gerne noch einmal eine Sache ergänzen, dann bist du sofort wieder dran, Michael, weil ich habe gestern einen deiner Podcasts mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, glaube ich, ist der Name, gehört, und der unterschied in seiner Kommunikationstheorie das Thema Kommunikation, also implizite und explizite Kommunikation und auch Wertschätzung, implizite und explizite Wertschätzung. Und diese implizite Wertschätzung war ja die, wo man immer sagt, ja, toll, dass ihr dabei seid, toll, dass ihr mitgemacht habt, ich rufe eine Hotline an, fühle mich komisch, weil mir eine Computerstimme sagt, toll. So, explizit war aber die, wo ich sozusagen wirkliche Wertschätzung zeige, durch Geschenke, durch Zuhören, durch Mitmachen. Und das könnte man eigentlich genauso, finde ich, habe ich mir gestern gedacht, auf die Teilhabe übertragen oder auf die Partizipation. Nur wenn ich fühle, dass ich wirksam werde und dass die Dinge wirklich dann auch Anklang finden und gemacht werden, dass ich wirklich einen Einfluss habe, dann bin ich, glaube ich, auch offen für Teilhabe. Aber in Unternehmenszusammenhängen ist es eben sehr häufig passiert in den letzten Jahren, dass man an so vielen Seminaren, Workshops, Themen, Kongressen teilgenommen hat, wo man immer diese Übungen macht. Ich nenne es manchmal auch Simulation von Teilhabe. Und dann werden die Poster irgendwie in die Ecke gehängt und dann hängen sie da. Und dann habe ich natürlich beim nächsten Mal keine Lust mehr. Dann ist vielleicht auch sinnvoller, spazieren zu gehen miteinander oder zuzuhören, was weiß ich.
Ja, auch meine Erfahrung. Ich habe mal erlebt, da wurde ich als Eventdesigner angefragt bei einem DAX 30-Konzern. Und die hatten dann gehört, ja, da gibt es jetzt Open Space, also, oder du hättest auch sagen können, Fishbowl oder World Café, hast du ja auch zitiert. Und das ist jetzt der heiße Scheiß und das machen wir jetzt auch. Und ich habe dann erlebt, weil ich der Moderator war, dass die Mitarbeitenden dann wirklich mit Feuer und Flamme dabei waren, in den Sessions, in den kleinen Gruppen ganz viele Ergebnisse erdacht haben, auch Prototypen gemacht haben. Und dann ging es zurück in den Unternehmensalltag, Business as usual. Und Sie haben gemerkt, davon wird nichts umgesetzt. Und dann sagen sich doch die Menschen, also beim nächsten Mal mache ich bei sowas nicht mit, oder? Ich nenne das dann Pseudopartizipation.
Die gleiche Erfahrung habe ich natürlich auch und wir haben es immer schwieriger. Und ich versuche deshalb auch, solche Formate wie inzwischen wie ein World Café oder wie ein Fishbowl zu vermeiden, wenn es nur darum geht, jetzt sollen nochmal alle kurz drüber nachdenken oder jetzt sollen nochmal alle mitbestimmen, aber es funktioniert überhaupt nicht, sondern wir checken inzwischen immer sehr genau, zumindest in der Beratung und in der Konzeption, ob das, worüber die Menschen da nachdenken sollen, auch hinterher einen Einfluss auf sie selber hat. Und wenn sie das nicht haben, raten wir davon ab. Allerdings sind wir natürlich als Agentur auch hinten dran und Dienstleister und müssen es im Zweifel manchmal trotzdem tun. Da kann man nichts dran machen. Ne?
Aber ist das euer Learning, dass man, bevor man überhaupt in so einen partizipativen oder pseudopartizipativen oder wie du gesagt hast, Simulation von Partizipation einsteigt, dass man wirklich genau prüft mit den Auftraggebenden, ob sie es ernst meinen, ob dann authentischer Wille da ist, wirklich die Mitarbeitenden oder die Mitglieder der Organisation zu hören und etwas draus zu machen, was da kreiert wird?
Ja, definitiv. Das ist das eine Learning. Und das zweite Learning ist natürlich die Komplexität der Gruppe. Also eine Gruppe besteht ja doch immer aus sehr vielen Individuen. Wenn es eine Tagung mit 100 ist, dann aus 100 Gehirnen. Wenn es 200 sind, 200 Gehirnen. Wenn 20 sind, sind 20. Und da wird natürlich oft vorausgesetzt stillschweigend, da kann man sich immer mal selber prüfen, wenn man sowas designt, dass man von seinem eigenen Denken ausgeht und sagt, das Thema ist doch mega spannend oder das ist super toll oder das ist doch total wichtig oder diese Location hier, wenn wir das erleben, dann ist es doch mind-blowing, mind-changing. Aber es sind eben 200, die da reingehen oder die da mitmachen sollen und die haben natürlich alle andere Reflexionspunkte und deshalb ist sozusagen das zweite Learning, was auch gar nicht so ganz einfach ist, zu sagen, der erste Step bei so einem Event-Design ist doch immer, wenn ich das Thema habe, wie checke ich, dass es auch für alle relevant ist oder wenn es nicht relevant ist, wie designe ich den Prozess oder wie kriege ich die Relevanz erzeugt, dass die Menschen denken, wenn ich jetzt hier mitmache, ist das auch wichtig. Also es gibt zwei Dinge, glaube ich. Das eine ist, ich muss das wichtig finden. Wofür ich hier meine Energie opfer, also spannend, wichtig, vielversprechend und hinten raus dann natürlich auch das Gefühl haben, das ist auch wirksam. Wobei natürlich das Erste vielleicht noch wichtiger ist, weil wenn es für mich relevant ist, kann ich ja auch für mich selber als Individuum Mehrwerte daraus ziehen, auch wenn es hinterher keine Verwertung mehr hat. Also die Relevanz ist am Anfang doch sehr wichtig, glaube ich, bei Partizipation.
Du sagst die Relevanz checken. Wie macht ihr das konkret?
Ja, da gibt's, also am liebsten mache ich das natürlich, indem man vor Veranstaltung Kontakt zu den Teilnehmenden hat. Ne? Also wir haben ein Beispiel, was wir mal sehr konsequent durchgespielt haben, war ein Kongress für die Deutsche Gesellschaft für Personalentwicklung. Ist ein paar Jahre her, aber da haben wir es zum ersten Mal so konsequent gemacht, wie man es nur irgendwie machen kann. Da ging es um die mit jungen HR-Verantwortlichen darum, wie man die Zukunft der HR sich denken kann. Was will man? Wie kann man sich's vorstellen? Wie muss man es verändern? Welche Rolle haben wir? Und haben dann so mit allen Teilnehmenden, die sich angemeldet hatten, also die haben sich gar nicht zu einer Agenda angemeldet. Wir wissen allerdings, dass es natürlich bei freiwilligen Anmeldungen schwierig ist, ohne Agenda zu operieren, weil man ja eigentlich dahin geht, wo man den und den trifft oder das und das erwartet, das und das kauft. Andere Problematik, aber denken wir nochmal in den Prozess. Dann haben wir in einer digitalen Session Themen gesammelt, Themencluster gebildet, Themen organisiert und haben sozusagen mit 200 Menschen eine Themenagenda erstellt. Und diese Themenagenda, die haben wir dann in den folgenden verbleibenden 6 Wochen versucht umzusetzen. Also wir haben Speaker und Expertinnen dazu eingeladen. Wir haben Erfahrungsräume gebaut, wir haben mit Kunst gearbeitet und haben auf der Veranstaltung selber auch wieder zwar digitale Tools eingesetzt, aber das Spannende war doch, mal den Versuch oder das Experiment zu machen, komplett offen und gemeinsam die Agenda zu bauen. Und den Esprit hat die Veranstaltung durchaus gehabt.
Den Esprit, dass sich dieses Partizipative dann sicher auch durchgezogen hat. Also Sie haben ja, die Teilnehmenden haben ja dann ihre Selbstwirksamkeit schon dadurch gesehen, dass sie dann an etwas teilgenommen haben, das ihnen spiegelt, was in dem Prozess davor gelaufen ist. Das war ja schon mal eine erste Ermunterung. Die meinen das ja wirklich ernst. Die machen das dann ja auch. Die machen ja auch die Themen, die da gesetzt worden sind, oder?
Ja, absolut, so war das. Und wir hatten, um das mal kurz am Beispiel noch zu Ende zu erzählen, ohne zu langweilen, hatten 10 Fokusthemen etwa. Also die haben sich so herausgestellt, herauskristallisiert als die, die an verschiedenen Ecken interessiert haben. Wir haben angefangen, die 200 im Saal. Man konnte dann nochmal über digitale Tools wählen, welche Themen, an welchen Themen ich mich erstmal jetzt intensiver einbringen will. Und da haben wir eigentlich eine ganz schöne Systematik gefunden, dass wir mit diesem Tool die Leute sehr schnell anderweitig setzen und vernetzen können. Also alle geben es ein, wir matchen die Gruppen über einen Algorithmus und dann nach 5 Minuten sitzen alle an Tischen mit 5 Leuten, mit 5 Gleichgesinnten, die sozusagen auch die Tagung dazu nutzen wollen, dieses Thema in den Fokus zu nehmen. Das ist so ganz spannend, weil dann bin ich direkt wild gewürfelt mit Menschen, die ich nicht kenne, mit denen ich aber sozusagen die gleiche Aufgabe für den Tag habe. Und dann geht das Ganze so weiter. Also dann haben wir natürlich Ideen entwickelt, die sind durch die Räume Expertinnen. Wir haben Modelle entwickelt, diese Modelle wieder mit anderen geteilt. Und ganz am Ende, also ohne den Prozess jetzt zu Ende zu erzählen, kamen dann sozusagen 10 Arbeitsmodelle. Das war auch das einzige Ziel. Also es gab keine inhaltlichen Ziele, sondern es gab das Ziel, am Ende mit 200 Menschen 10 Zukunftsmodelle zu entwickeln. Das kann natürlich beliebig auch anders gestaltet werden, dann muss man den Prozess wieder anders gestalten. Aber die kam jeder und jeder kam sozusagen aus der Tagung schon mit diesem 10er-Paket raus. Also wir haben dann mit 200 Menschen dieses Papier entwickelt und das war schon ein spannender, partizipativer Prozess, den wir idealtypisch inzwischen ein paar Mal auch eingesetzt haben.
Da ergeben sich 2 Fragen für mich raus.
Ich bin neugierig.
Erstmal, wie ging es dann weiter? Wisst ihr, ob diese 200 Menschen mit diesem Paket 10 Modelle gearbeitet haben? Wäre meine erste Frage.
Ja, da sprichst du, ich würde sagen, nicht einen wunden Punkt an, sondern einen wunden Punkt von Eventgestaltung überhaupt natürlich, weil Events ja oft so aus der Zeit gefallen sind und also Einschnitte in die Zeit sind. Ich denke ich nehme was mit. Bin aber oft wenig in das strategische Fortleben eingebunden. Hier war es natürlich anders, weil es sich um die, nennen wir es mal eine Metagesellschaft, Deutsche Gesellschaft für Personalentwicklung gehandelt hat. Und wir haben praktisch die nächsten 10 Monate immer eins dieser 10 Themen in den Fokus genommen und ein bisschen weiterentwickelt und weiter berichtet. Aber die 200 kamen ja aus unterschiedlichen Unternehmen und haben sozusagen ihr Thema mitgenommen. Es war aber kein Prozess. Man würde sich das natürlich wünschen, dass man genau darüber weiter nachdenkt. Also im Idealen würde man die Plattform offen halten und mit den Leuten weiter in Kommunikation bleiben. Das wäre aus meiner Sicht der Idealfall. Und ist auch das, wo wir als dienstleistende Agenturen natürlich dafür werben, diese Veranstaltung viel mehr in den Flow des Unternehmens einzubinden und auch langfristige Erzählungen zu bauen.
Ja, ich habe diese 2. Frage noch, die mir brennt, weil du sagst, ihr habt das, es war idealtypisch, aber ihr habt das dann auch bei anderen Veranstaltungen so durchgezogen. Meine Frage ist, wie oft bekommt ihr die Chance, Co-Kreation in dem eigentlichen Sinne, der Begriff wird oft missverständlich benutzt oder wird verwässert. Co-Kreation heißt ja, ein Produkt, eine Dienstleistung entwickeln mit denjenigen, die das später nutzen sollen. Also diesen co-kreativen Prozess, wie oft dürft ihr sowas machen von Auftraggeberseite?
Also im kompletten, würde ich sagen, Portfolio unserer Aufträge sind es vielleicht 10%. Also Teile davon gucken wir, dass sie immer dabei sind, weil nur, naja, ich fände auch, was natürlich, was 3 oder 4 Stunden geht, ist auch eine Inszenierung sehr spannend und manchmal hilfreicher, als in 3 Stunden in eine Partizipation einzusteigen, wo ich diese eben beschriebenen Dinge ja gar nicht erst hinbekomme, ja. Weil gemeinsam eine Relevanz erzeugen, ja. Gemeinsam mich zu irritieren und zu sagen, wie lasse ich das los? Da kommt ja immer dieses Unlearning von Bestehendem und die Irritation dazu und dann fange ich erst an. Gibt es viele Bewegungen, ob man jetzt an CUEU oder den du ja auch hattest, die du ja auch dabei hattest und ähnliche Dinge zu sprechen. Das dauert einfach, muss man sagen, das ist nicht eine Stunde, ne? So, sondern in diesen Mut zu kommen, dauert länger. Da ist manchmal eine Inszenierung gut. Und diese, wie gesagt, diese Prozesse planen wir gerne. Letztes Jahr hatten wir zum Beispiel mit einem globalen agierenden DAX-Unternehmen das Thema Nachhaltigkeitsstrategie auf dem Plan und haben keine gemeinsame Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, haben aber Modelle entwickelt, die in den unterschiedlichen Orten des Unternehmens global verteilt, wie umgesetzt werden und das mit 500 Teilnehmenden. Und das war ein super spannender Prozess, den wir zum Beispiel ähnlich, um ein zweites Beispiel zu haben, wie gerade die DGFP jetzt aber in einem Unternehmen entwickelt haben. Und diese Umsetzung, die sind sicher nicht alle 30 Modelle in der Diskussion, die da rauskamen, weil wir für unterschiedliche Standorte das entwickelt haben. Aber an vielen Standorten arbeitet man an der Umsetzung. Und das ist natürlich ein Beispiel dafür, wie man das Event gerne positioniert sähe. Es gab ja auch mal eine Zeit, da hat man darüber gesprochen, Event ist die neue Strategiebegleitung oder Strategieberatung. Und das ist sie, glaube ich, nicht, weil die meisten Eventler wenig Ahnung von Strategieentwicklung haben. Aber es wäre doch sehr, sehr sinnvoll, diese Bereiche miteinander zu verknüpfen. Denn ich denke ja immer dran, ich habe bestimmte Themen, Ideen oder wir denken zusammen drüber nach, aber wie nehmen wir die Leute dahin mit, wie gehen wir in die Umsetzung, macht es überhaupt Sinn, macht es keinen Sinn, wie justieren wir das fein? Da wäre eine Zusammenarbeit, glaube ich, sehr sinnvoll in diesen Prozessen.
Ich nehme das wahr, bei dir, bei euch, bei eurem Ansatz, dass ihr Event, auch den ganzen Prozess vorher, dabei und nachher verknüpfen wollt mit strategischen Überlegungen und mit Organisationsentwicklung. Ich habe mich aber schon öfter mal gefragt, ob das nicht eine Überfrachtung ist einer Veranstaltung, das heißt eines punktuellen Events, mit Erwartungen, dass da im Unternehmen ein Change-Prozess, ein transformativer Prozess angestoßen wird. Ist das eine Überfrachtung oder gibt es kluge Verknüpfungen aus eurer Sicht?
Nee, kann auch eine Überfrachtung sein. Wir hatten jetzt den Fokus, über Partizipation zu sprechen zusammen. Ne? Wir machen natürlich auch ganz viel anderes und ganz viel anderes ergibt meiner Meinung nach auch Sinn. Wir haben ein ganz einfaches Modell, nachdem wir in der Agentur arbeiten, das ist so, wir haben das mal Kölner Modell getauft. Wir fangen natürlich immer damit an, wenn wir mit Auftraggebenden arbeiten, das Ziel zu ermitteln. Warum bin ich hier? Das zweite ist sozusagen die Kultur. Da fragen wir uns immer, in welcher Kultur wollen wir hier zusammenarbeiten oder zusammendenken oder zusammensitzen? Also Kommunikation miteinander, Vertrauen, Arbeitsumgebung ist für uns ganz wichtig. Und wenn wir die beiden Sachen haben, dann gucken wir noch, wie geht das dramaturgisch zusammen, sozusagen. Wie bauen wir daraus eine spannende Dramaturgie für die Menschen, dass sie gerne dabei bleiben. Das sind so die 3 Teile, an denen wir uns versuchen, bei jedem Konzept zu hangeln. Und da ist nicht zwangsläufig Partizipation dran.
Wie viel Zeit nehmt ihr euch für dieses Abklären? Auch zum Beispiel Kultur ist ja nicht einfach in ein paar Worten genannt. Da geht es ja um Werte, um Leitbilder, aber auch um das Gelebte im Unternehmen. Wie kriegt ihr das raus? Sinn und Zweck, Kultur und dann die Dramaturgie gemeinsam erarbeiten.
Ja, also Kultur meine ich ja vor allem nicht die im Unternehmen, sondern die Kultur, die wir dann setzen, um offene Eventkultur zu haben. Oder wie du es nennst, grenzenloses Eventdesign ist für mich auch offenes Eventdesign. Und das ist natürlich ein echtes Brett in den Unternehmen, finde ich. Weil,
warum?
Weil die Offenheit nicht so sehr gefragt ist, sondern man reproduziert ja gerne das, was man glaubt, was gesagt werden muss, sozusagen. Und das ist was mich vor ein paar Jahren auch in eine existenzielle Krise meines Berufes gesteckt hat. Das ging, glaube ich, los oder wurde aus meiner Sicht sehr extrem, als man diesen Purpose entdeckte, als man darüber anfing, in Unternehmen sich einen Sinn jenseits des Sinns, den so Unternehmen ja mal hatten, Menschen zu versorgen, Geld zu verdienen, gab es ja auf einmal so philosophische, aus meiner Sicht natürlich pseudophilosophisch, aber es gab sozusagen, man fing an, sinnorientiert zu handeln. Und da entstand irgendwas Komisches. Auf einmal definierte jedes Unternehmen, es war natürlich auch ein Geschäftsmodell von Beratungsagenturen, die diese Sinnwelten entwickelt haben. Und dann entstanden ja immer Sachen wie Vertrauen, Verantwortung, Verantwortung für die nächste Generation, das Leben retten und solche Globales. Sachen. Irgendwas, immer was Globales, was aber alle Mitarbeitenden doch sehr befremdet hat. Also man sagt, das ist unser Sinn, aber das ist gar nicht mein Sinn. Oder ich merke einfach tausend Sachen, wie ich notwendigerweise als Unternehmen handle, was diesem Sinn die ganze Zeit zuwiderläuft. Weil natürlich die für nächste Generationen was zu machen, aber total nicht nachhaltig oder eben auf Basis von natürlich wirtschaftlichen Erwägungen zu Ungunsten des Planeten zu handeln und solche Sachen, die gibt's ja notwendigerweise überall. Und diese Ambiguitäten werden ja nicht ausgesprochen, sondern sie werden sozusagen darüber wegerzählt. Und da ist für meine Begriffe, ja, ist irgendwie so ein kleiner Bruch passiert, dass ja das natürlich nicht nur mit dem Purpose, sondern auch mit der bewussten Krisenhaftigkeit der Welt, also die Multikrisen brauchen wir jetzt hier nicht nochmal wieder aufzuzählen, aber die Menschen sind ja einfach verunsichert, also die Menschen, ich auch, also wir sind, glaube ich, alle verunsichert in diesen Zeiten und das wird so wenig adressiert. Letztes Jahr ein wahnsinnig spannendes und wie ich finde, vielleicht das revolutionärste Event überhaupt in unserer Firmengeschichte gemacht. Ich darf das auch erzählen, weil es sozusagen auch in der Presse stand. Das war für Volkswagen. Wir wissen auch, es ist kein Geheimnis, dass sie gerade in einigen Umstrukturierungen sind, sagen wir es mal so, und haben für sämtliche Führungskräfte gemeinsam mit Volkswagen einen Parcours designt, wo wir mit Kunst und Kunstwerken wesentliche Fragen sehr, sehr ehrlich gestellt haben. Also wozu, wie agieren wir als Konzern, wie ist meine eigene Rolle da drin, was hatte ich damit zu tun, wie es jetzt aussieht. Und so. Also sehr, wer könnten wir sein, wer könnten wir in Zukunft sein, warum handeln wir so? Und wir haben diese ganzen Schwierigkeiten der Zeit sozusagen über die Kunst rausgearbeitet und über 3 Monate sind da 5000 Menschen durch diesen Parcours und in einer, glaube ich, ungeahnten Offenheit sozusagen sich diesen Fragen gestellt. Und das hat dazu geführt, dass es auch echte Reaktionen gab, aber überhaupt keine negativen. Natürlich sind wir im Prozess mit denen auch, also durch viele Zweifel, viel Skeptizismus, aber am Ende gab es dann doch den Mut, das zu machen, das zu versuchen und ist dann eine wahnsinnig erfolgreiche Maßnahme geworden, weil man sozusagen den Schleier dessen, was wir gewohnt sind, abgeworfen hat und sich ehrlich Fragen gestellt hat. Das war wahnsinnig gut, toll sozusagen. Ich werbe dafür.
Wenn ich dir zuhöre, dann nehme ich wahr, dass diese kleine Krise, von der du gesprochen hast, deine Krise daraus resultiert in der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der Anspruch ist purpose-driven. Wir wollen hier mit unserem Unternehmen auch noch nebenbei die Welt retten und dass du sehr zufrieden bist, Beispiel hier Volkswagen, wenn es übereinstimmt, wenn es stimmig ist, wenn es authentisch ist. Und wenn du mich fragst, wie es mir da geht, ist es genauso. In dem Moment, wo ein Unternehmen einfach diese Leitbilder, diese Werte nur behauptet und die sind dann vielleicht auch noch in so einem Top-Down-Prozess definiert worden, werden aber nicht gelebt, dann leben auch die Menschen im Unternehmen in einem Zwiespalt, weil sie natürlich auch diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit wahrnehmen. Und bezogen auf Veranstaltungen wäre es halt gut, wenn da diese Stimmigkeit zwischen dem Sinn und Zweck des Ganzen und dem, was dann gelebt wird in einer eintägigen oder auch mehrstündigen oder mehrtägigen Veranstaltung.
es wäre ja schon toll, wenn man das einfach diskutiert. Also wenn man nicht sagt, das ist jetzt unsere Religion oder unser Wert, sondern
das wäre Partizipation.
Ja, absolut. Oder Dialog oder was auch immer. Dialog ist ja auch partizipativ, weil dann sind ja zwei oder mehrere oder vier, aber bei zweien beginnt das ja schon. Und das wäre auf jeden Fall hilfreich. Wir haben ein philosophisches Format entwickelt mit einem philosophischen Partner, die sokratische Küche, wo wir sozusagen sehr, sehr offen auch mit Themen umgehen, wo wir Stadterlebnisse machen, wo die Leute sich aber ganz offen miteinander austauschen. Ich habe mit einem sehr bekannten Sommelier eine Vineyard Experience entwickelt, wo wir zwei Tage mit Gruppen durch Weinberge laufen, Winzer treffen, die so viele Dinge widerspiegeln und auch draußen von der Natur und mit der Natur lernen. Und in diesen offenen Formaten ergibt sich natürlich eine ganze Menge. Und das ist
eine ganze Menge was?
Eine ganze Menge Offenheit, neues Denken, Haltung, Motivation, all das, was man sucht. Ne? Und weil man da wirklich, glaube ich, dieses aus der Zone des rauszukommen dessen, was ich reproduzieren muss und in neues Denken rein. So. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig spannend. Und da sind die Leute auch schnell dabei. Ich glaube aber nach wie vor, das braucht immer auch ein bisschen Zeit. Also so dieses Versprechen in 45 Minuten, das Format mit 70 neue Ideen, die dann irgendwann an der Wand hängen, das ist einfach, konnte man mal versuchen, aber ist nicht.
Was würdest du sagen, gar nicht nur eure Kunden, sondern über die Branche hinweg. Wie viel Prozent der sogenannten Meeting-Owner meinen das wirklich ernst, wenn sie sagen, wir wollen Wandel, wir wollen Partizipation, wir wollen Transformation und das soll auch in diesem Event zum Ausdruck kommen? Ganz grobe Schätzung. Ich werde dich wissenschaftlich nicht drauf festlegen.
Es kann auch nicht wissenschaftlich sein. Ich fürchte 3-5%. Das ist zwar jetzt gemeint, vielleicht auch 10, keine Ahnung. Also es hat sich vielleicht auch gewandelt. Wir merken ja selber, also auch wenn man deine Podcast-Reihe hört, wo ich viele Folgen empfehlen kann, also deshalb bin ich auch froh über die Einladung von dir, weil ich ihn vorher nicht kannte. Und seitdem ich eingeladen bin, habe ich schon über 10 Folgen gehört. Und das Tolle ist ja, dass man so viele Aspekte zu hören bekommt, die man gar nicht im klassischen Eventdesign hat, aber sich, wenn man mal anfängt, sich mit den Themen Dialog, Vertrauen, miteinander denken, miteinander fühlen, was auch immer du dabei im Angebot hast, auseinandersetzt, dann merkt man ja, wie kompliziert das alles ist. Ne? Denn es geht ja immer um Formen des Dialogs, des Miteinander, um die unterschiedlichen Gehirne, die einzelnen Menschen. Also es ist gar kein so sehr einfacher Prozess. Ne?
Es geht, glaube ich, um alle Themen des menschlichen Zusammenseins bei Veranstaltungen. Und ich bin auf dich und auf Clubhouse aufmerksam geworden auf zwei Schienen. Einmal ein Beitrag von dir in einem großen Sammelband über Event Management und Design, aber auch über das Modell Clubhouse. Dabei hast du betont, dass es auch gut wäre, solche wissenschaftlichen Erkenntnisse und auch didaktische Erkenntnisse ins Eventdesign einzupflegen. An welche Disziplinen und Fakultäten denkst du da?
Du, prinzipiell an alle. Also ich glaube, dass man ja von allen lernen kann und man und alle viel zu sehr in dem verhaftet sind, auch wie sie eben so handeln, weil es anstrengend ist. Aber ich finde, dass wir sowohl aus der, also ich habe ja Philosophie studiert, deshalb versuche ich gerade das philosophische Denken, was sozusagen für mich so wichtig ist, weil ich glaube, wie denkt man offen, demokratisch, kann man im Unternehmen demokratischer denken. Aber die Psychologie zum Beispiel ist ja wahnsinnig spannend fürs Eventdesign. Ne? Also gerade wie verbindet man die einzelnen Individuen mit einer Gruppe, finde ich sozusagen im Design spannend. Dann ist natürlich das Theater mega, mega super spannend. Also die ganze Regiearbeit, das ganze Bühnenbild, das Schaffen von Räumen und Atmosphären. Denn da können wir, glaube ich, auch noch viel lernen. Denn wenn man so auf diesen Eventpreisen sich denn diese Preise anguckt, dann sind es immer nur wenige Ausnahmen, die es mal schaffen, so richtig was zu machen. Da kann das Theater auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein. Und da sind wir ja wieder bei den Kunden und da sind wir eigentlich bei deinem, ich weiß nicht, ob es dein Thema ist, aber ich habe immer wieder gehört, dass das Thema Angst, sozusagen Angst auch gegen die Regeln zu verstoßen und Neues zu probieren und Offenes zuzulassen, ja so ein Thema ist. Und da kommen wir gerade so langsam hin, also auch als Lernen aus der Krise, dass wir Dinge absagen oder sagen, das machen wir so nicht oder das macht so keinen Sinn und uns dem auch wirklich verweigern, aber nicht aus einer arroganten Haltung heraus, sondern als Berater. Weil wir uns als Berater, glaube ich, und das gilt natürlich für die ganze Branche, seriöser verhalten müssen und auch sagen müssen, das und das funktioniert nicht. Wir sind ja immer, wir wollen immer Berater sein, aber sagen auch immer, wir sind Dienstleister und wir machen das. Aber als Berater mehr Haltung zu haben in dem Wissen, was nicht geht oder was keinen Sinn macht, das wäre, glaube ich, ein ziemlicher Fortschritt.
Ist es denn nur meine Beobachtung, dass da viel Angst im Spiel ist, die Angst, was Neues auszuprobieren? Aber auch bei dem Thema Partizipation ist ja auch ein gewisser Kontrollverlust dabei. Weil wenn man das ernst meint, Selbstorganisation, dass die Teilnehmenden sich selber organisieren, selber in den Dialog gehen miteinander, kann man weniger kontrollieren und steuern. Das könnte Kontrollverlust bedeuten, auch ein bisschen Statusverlust, weil man nicht die ganze Zeit vorne auf der Bühne steht als der große Zampano. Jetzt seid ihr Agentur und beratend. Wie geht ihr damit um, wenn ihr genau solche Ängste bei Kunden spürt?
Ja, ist natürlich der größte Hinderungsgrund, ne? Also wir argumentieren aus Erfahrung. Ich komme nochmal wieder zu dem Beispiel DGFP-Lab zurück mit 200, diesem radikal offenen. Wo natürlich die Erfahrung war und ist und auch aus anderen Veranstaltungen, Großveranstaltungen, wenn man die Offenheit zulässt, das passiert nicht, weil die Gruppe das reguliert. Wir sind ja nicht in einer offenen, sozusagen anarchischen Gesellschaft, sondern wir sind ja im Event meistens in einem Raum, wo doch irgendwie Leute dabei sind, die dazugehören, die was erreichen wollen, die sich zugehörig zu einem Unternehmen oder die sind freiwillig auf den Kongress gekommen oder nehmen an dieser Veranstaltung teil. Da korrigiert sich das. Also blöde Bemerkungen oder Dinge, die unter der Gürtellinie sind, das ist auch ganz spannend. Das passiert ja manchmal, dass jemand was reinschreibt oder was Provokatives. Und es ist aber auch spannend, dass man sofort sieht, dass es von der Gruppe wegdiskutiert wird. Ne? So. Und trotzdem...
Selbstregulation
nennt man das, glaube ich. Ja, da hast du recht. Und das ist aber... das, wo wir am meisten für kämpfen müssen, das zuzulassen und wo leider immer noch wieder, und deshalb glaube ich, sind wir auch nur bei 10% oder 15% Offenheit, die sich gerade so ein bisschen steigert, aber schwierig. Das wäre das, glaube ich, aber wofür wir kämpfen müssen. Nicht nur im Event, sondern überhaupt überall.
Wenn man auf diese Angst vor dem Neuen stößt, kann man einerseits sagen, ach, die haben so viel Angst, mit denen arbeiten wir nicht. Oder gibt es auch vertrauensbildende Maßnahmen, dass ihr dem Kunden sagt, lass mal ein bisschen los, das wird gut.
Ja, die gibt's. Und das hängt aber am Kundentyp, ob er uns vertraut oder nicht. Deshalb und ob er die Zeit hat, uns zuzuhören. Also auf der einen Seite hatten wir zum Beispiel auch im letzten Jahr eine Veranstaltung, die sofort sehr, sehr gut funktioniert haben. Also ich arbeite gerne zum Beispiel mit inszenierten Zufällen, wenn du so fragst. Also den Zufall zu inszenieren heißt, ich gerate in Räume, wo ich nicht unbedingt geplant habe zu sein. Zum Beispiel, wir fahren mit dem Bus irgendwo hin zur Tagungslocation und dann geht aber der Bus kaputt. Also sozusagen eine inszenierte Panne. Und dann steigen wir aus und sind irgendwo im Wald, aber die Stelle ist vielleicht ganz gut, weil in der Nähe eine Hütte ist oder irgendein Lokal, wo wir reinkommen, ist zufälligerweise, dauert vielleicht auch eine Zeit, bis man es findet. Und wo wir jetzt schon mal da sind und nicht abgeholt werden, sagen wir, wir machen es da. Aber auf einmal fehlen uns Beamer, der Speaker kommt nicht, der das kommt nicht, wir nutzen es aber trotzdem. Und sagen wir mal, mit diesen offenen Räumen zu experimentieren, das ist immer gut gegangen und da ist unsere Argumentation natürlich trotzdem mit den Kunden reden, sie dazu zu animieren, weil das Negative eben im Grunde nicht kommt, ja, sondern es ist eigentlich immer eine offene Diskussion und wann immer es in den letzten 15 Jahren ehrliche Diskussionen gegeben hat, wurden sie auch immer gewertschätzt.
Können Veranstaltungen Übungsräume, Spielräume, Freiräume sein, um auch in Organisationen, um in Unternehmen mehr diese Offenheit, die Partizipation, Selbstwirksamkeit, Selbstorganisation dann zulassen zu können?
Ich glaube sogar, sie müssen das. Also das ist ja eine der größten Chancen von Veranstaltungen, dass Räume außerhalb des Alltäglichen sind, außerhalb der Zeit, wo ich solche Sachen übe. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel ja auch nochmal auf den Umweg über die Kunst zu sprechen kommen, mit der wir das gemacht haben. Das war eigentlich spannend, weil ich über Kunstwerke, die bestimmte Aussagen getroffen haben, in eine offene Diskussion miteinander kommen konnte oder in ein Denken angeregt haben, was erstmal gar nicht so sehr der ganz wunde Punkt war. Ich bin dann natürlich immer über diesen Umweg dahin gekommen oder dahin gesteuert. Die Menschen sind von alleine dahin gekommen. Aber es war doch ein sehr, sehr offener Diskurs oder eine sehr offene Diskussion, weil man doch sehr, emotional berührt war über die Aussagen. Und dann sind die Menschen ins Gespräch miteinander gekommen. Und so würde ich eigentlich auch mir Veranstaltungsräume oft wünschen, dass die so Versuchsräume werden, um gerade solche Dinge zu üben. Und da muss es nicht immer ums Eingemachte gehen.
Aber offensichtlich auch um diese Herzberührung. Also dass bei Partizipation, dass nicht nur der Kopf teilnimmt, sondern auch das Herz und auch der Körper.
Ja, das ist ja auf jeden Fall, ich glaube, nach wie vor der Vorteil oder das Tolle an Live-Kommunikation. Deshalb glaube ich auch, dass es ein riesiges Zukunftsfeld für uns alle ist. Die Nachfrage nimmt ja gerade auch nicht ab, sondern eher zu. Je mehr Homeoffice und je mehr die Leute sind, auch für sich vereinzelt arbeiten in den Unternehmen, desto mehr sieht man ja auch, wie wichtig diese Treffen sind. Und auf diesen Treffen ist es natürlich ganz wichtig, den Menschen als ganzen Menschen anzusprechen, immer in allen Sinnen. Also das war auch bei der Kunst wieder so, dass wir da partizipative Sachen dran hatten. Wir hatten mit Menschen gearbeitet, die mit Sauerteig und mit Brot, und wir haben mit 20 Leuten zusammen gebacken und es später gegessen. Es gab Experimente, wo man sich auf Drehscheiben befunden hat und sozusagen wie ist es, wenn man sich immer nur um sich selber dreht sozusagen, und wenn man 3 Minuten auf dieser Scheibe steht, konnte man das Außen nicht mehr, sondern nur noch in sich reingucken, das Außen nicht wahrnehmen und so. Also ich glaube, solche körperlich, physisch, experimentellen Räume zu schaffen, auch Teil einer womit wir auch experimentieren, zum Beispiel mit Kunstperformerinnen. Ne? Also als Team Teil einer Kunstperformance zu werden, das ist eine unheimliche Übung in sich öffnen. Beispiel ist ja einfach wirklich in den Wald zu gehen und sich unter Anleitung als Kunstperformance in Dingen auszudrücken, die man, wo man sich echt komplett den anderen öffnet, in komischen Bewegungen, also Bewegungen zum Beispiel.
Das braucht aber eine Hinführung, oder? Weil also aus dem Büro raus, letztes Meeting 14 Uhr und um 15.30 Uhr bin ich ein Fliegenpilz oder ein Eichhörnchen.
Nee, das sind auch wieder mindestens 1,5 Tage. Da hast du recht, aber das, was wir eben gesagt haben, man kann diese Dinge nicht als ein Häppchen unter vielen machen, sondern das wirkliche Öffnen ist ja immer, wie gesagt, da sind wir wieder dabei. Das ist immer ein Lernen, also ein Unlearning, ein Öffnen für die Situation, sich erkennen, sich öffnen, sich spielen und dann zu öffnen und dann zu reden. Ich bin schon ein Fan von 1,5 Tagen. Auch ein Fan davon, dass ich was über Nacht setzen kann. Und auch ein Fan davon, wenn man schon nicht in den gesamten Prozess über Jahre eingebunden ist, geht ja auch nicht mit allem, aber zumindest nach einer Woche oder nach 4 Wochen oder so nochmal so ein Refresh zu machen, digital, und sagen, was hat sich bei euch getan, und die Möglichkeit mitzudenken, dass sich zumindest Menschen miteinander, untereinander treffen, weiter verabreden, weiter sprechen können.
Viele der Formate wie Fishbowl, Open Space, auch Kreisdialoge, die wollen ja eine kollektive Intelligenz erreichen, das heißt Multiperspektive, dass man aus verschiedenen Richtungen auf ein Thema guckt und dadurch eine größere Relevanz, eine größere Tiefe, eine größere Durchdringung all dieser komplexen Themen erreicht. Wie vermeidet man bei der Partizipation aber die kollektive Dummheit?
Ich glaube, das ist keine Frage des Formates, sondern der Einstellung, Ausbildung der einzelnen Menschen. Natürlich, wenn da gerade wenn 80% sagen wir mal rechtsradikal Gesinnte einen Fishbowl machen oder einen World Café, dann kommt da wahrscheinlich nicht am Ende raus, wir sind keine Nazis mehr, sondern da kommt natürlich kollektiv was raus, was im Mindset schon drin ist.
Das heißt, die Haltung, mit der man das macht, also das Format ist eigentlich nichts, sondern die innere Haltung, mit der man das macht, ist alles.
Ich glaube, ja, genau. Weil ich glaube, das Format ist, also da ist die Fishbowl doch tatsächlich oder das World Café einem Werkzeug wie einem Hammer oder einem Schraubenzieher oder vielleicht ein bisschen komplexer, sagen wir mal, eine Bohrmaschine. So.
Wenn ich dir jetzt mal so gegen Ende des Gesprächs nochmal diese drei Begriffe einfach zuschmeiße, Partizipation, Transformation und Kunst, was du auch nochmal eingebracht hast, was ist aus deiner Sicht die innere Logik, die innere Verbindung zwischen diesen drei Aspekten?
Ich glaube, dass die Kunst ja auch erwiesenermaßen, also das wirklich wissenschaftlich erwiesenermaßen, dass Künstler diejenigen sind, die in hohem Maße die Fähigkeit haben, mit Offenheit und Unsicherheit umzugehen und sich andere Zukünfte vorzustellen. Gerade bildende Künstler oder schriftstellende Künstler und so, die haben in hohem Maße die mögen eine Unsicherheit und können sich das vorstellen und sich mit diesen Vorstellungen zu befassen und zu beschäftigen oder KünstlerInnen auch mit einzubinden in solche Prozesse. Das Vorstellungslernen oder des Imaginierens, das ist schon ein, das ist nicht der Weg, sondern es ist ein Weg sozusagen in dem, wie man denken, wie man spannend operieren kann. Und insofern glaube ich, dass das jetzt nicht das Rezept ist, aber dass es was Hilfreiches ist, künstlerische Positionen in den Transformationsprozess einzubinden.
Ein ehemaliger Bundeskanzler Willy Brandt hat mal gesagt, mehr Demokratie wagen. Würdest du, Thorsten Fremer, würdest du den Meeting-Owners zurufen, mehr Partizipation wagen?
Ja, aber auch mehr Demokratie. Also ich würde ihnen im Moment zurufen, am liebsten mehr Demokratie wagen, mehr Offenheit, keine Angst zu haben vor Offenheit, weil dann kommt man zu echter Mitarbeiterbindung, zu neuen Ideen, in Krisenzeiten, die wir haben. Also wir haben ja viele Krisen, wir sprachen darüber und man braucht es nicht zu erwähnen, aber es ist wichtig, die auch zu adressieren und die zu benennen. Und dann bin ich mit einer ganz anderen Einstellung, glaube ich, bei der Sache.
Das bringt mich zur letzten Frage, die für mich vielleicht sogar die wichtigste Frage ist. Wir haben beide immer wieder auch dieses Thema Sinn, Sinnstiftung gestreift. Was ist dein Sinn im Leben, Thorsten Fremer?
Auf der Business-Ebene oder auf der Privat-, ja, das ist so beides. Also der eine Sinn ist natürlich, dass es einem Freude bereiten sollte, dass das Leben einem überhaupt Freude bereiten sollte. Und das ist ja ein Lernen, erstmal ein langes Lernen, wo man guckt, wo trennt sich sozusagen das Wichtige vom Unwichtigen und wie schafft man es, das zu lassen, was man trotzdem die ganze Zeit tut. Das finde ich, diese Transformation hat ganz gut funktioniert inzwischen. Und der zweite Sinn wäre jetzt sozusagen der Sinn für Unternehmen. Den muss man, glaube ich, selber entwickeln. Aber man sollte das, was man hier und da als Sinn gerade stehen hat, auf jeden Fall nochmal kritisch prüfen und kritisch miteinander diskutieren. Im beruflichen Beitragen geht es wirklich darum, den Dialog zu öffnen. Also sozusagen eine gewisse Form von Befreiung zu gewährleisten, Befreiung vom sozusagen verdeckten Reden, sondern es ist wirklich zu schaffen, dass die Menschen anfangen, sich offen auszutauschen, weil ich glaube, dass es A, allen besser tut, dass es das braucht für eine lebenswerte Gesellschaft und Demokratie, den offenen Dialog, die offene Auseinandersetzung. Und da würde ich mich tatsächlich auch ein bisschen den Idealen der Aufklärung weiter verschreiben. Ich finde es einfach gut. Und es ist eine Riesenaufgabe. Also wir machen immer die Erfahrung, dass es gut funktioniert, wenn wir das öffnen. Und dafür würde ich gerne weiter kämpfen. Und das wäre zumindest aktuell mein Sinn.
Lieber Thorsten, ich glaube, da sind wir Brüder im Geiste, dieses Eintreten für diese Offenheit. Wir haben auch dieses Gespräch sehr offen geführt. Wir haben jetzt zwar ein paar Stichworte liegen gehabt, aber Es hat sich so entwickelt, wie es sich entwickelt hat. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und auch für diesen reichen Erfahrungsschatz, den du mit uns geteilt hast. Vielen Dank dir.
Ja, es war mir eine Freude. Wir hatten tatsächlich keinen Plan. Ich kann das bestätigen und ich hoffe, es wirkt dir jetzt nicht zu ungeordnet.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskulturen. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.